Weitblick, der Energiewende-Podcast zum Weiterdenken. Von und mit dem Bundesverband Windenergie aus Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zum Windweitblick, dem Energiewende-Podcast zum Weiterdenken. Von und mit dem Bundesverband Windenergie. In diesem Format sprechen wir mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft über Windenergie, Energiewende und Klimaschutz. Wir, das sind Horst Leithoff, der seinen Einstieg in die Windenergie schon 2002 fand. Die Nähe zu seinen Projekten und die große Akzeptanz in den Dörfern waren und sind für ihn entscheidend. Horst Leithoff selbst ist Geschäftsführer von 3 Bürgerwindparks. Auch als Landesvorsitzender des BWE Schleswig-Holsteins ist ihm Bürgerbeteiligung wichtig. Das wird deutlich an seinem jahrelangen Engagement im Bürgerwindbeirat oder als Sprecher des Arbeitskreises Beteiligung. Und ich bin Nicole Knutzen, Projektverantwortliche und Podcasterin beim BWE in Schleswig-Holstein. In der ersten Folge unserer kleinen Podcast-Reihe geht es um die großen und die kleinen Fragen, die Sie sich vielleicht auch noch gar nicht gestellt haben, wenn Sie an Windenergie oder Energiewende dachten. Wir reden über das, was noch fehlt und über das, was schon da ist und auch darüber, wie wir den Menschen in den Mittelpunkt der Energiewende stellen. Seit Jahrzehnten leben die Menschen in Schleswig-Holstein mit und von der Windenergie. Nach anfänglicher Euphorie werden jetzt aber auch kritische Stimmen lauter. Eignen sich Fragen zur Ethik, um Vorbehalte gegen Windenergie auszuräumen oder sich widerstrebenden Interessen und Meinungen zu stellen? Dazu sind wir heute im Gespräch mit Friedemann Magor, Pastor in Husum. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
Gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin auch gerne dabei.
Lieber Friedemann, du beschäftigst dich ja schon seit langer Zeit nicht nur von Amts wegen mit Bewahrung der Schöpfung als Pastor. Was reizt dich daran, mit Horst und mir über Ethik und Energiewende zu sprechen?
Ja, das Thema ist da, wo ich lebe, an der Westküste wirklich sehr präsent. Und das ist ein Wachstumsfaktor für die Westküste und es ist ein Streitfaktor für die Westküste. Insofern habe ich mit den Fragestellungen schon lange zu tun, auch in meiner vorigen Tätigkeit im Christian-Jensen-Kolleg, jetzt in Husum als Gemeindepastor. Und als Christ ist es nicht eine Seitenfrage, der Umgang mit der Schöpfung und der Umgang mit einer Zukunft, die für Mensch und Natur möglich ist, sondern das ist eine Kernfrage. So beschäftige ich mich auch in der Landeskirche, in der Nordkirche und in der Evangelischen Kirche in Deutschland mit diesen Fragen. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Ich finde, das ist ein DNA-Thema. Das gehört so ins Innerste des Christseins.
Ja, ja. Ja, schön, dass du denn da bist. Horst, was hat dich bewegt, heute hier zu sein, darüber nachzudenken mit uns, ob und welche Relevanz ethische Aspekte für den Ausbau der Windenergie haben?
Als ich damals kontaktiert wurde von ein paar Männern aus Elhöft und Westre, die vor der Tür standen und sagten, hör mal, wir brauchen jemanden, der für ein grenzüberschreitendes Projekt, der uns ein paar Dänen mit in unser Projekt bringt. Und da habe ich gesagt, ja, finde ich ganz interessant, aber ich bestehe darauf, dass wir eine Bürgerversammlung machen, ja, weil diese Windmühlen, man kann sie nicht verstecken, die Menschen müssen drauf gucken, sie müssen sie hören, sie müssen verstehen, warum das für sie vielleicht gut sein soll. Ja, und das müssen wir den Menschen nahebringen. Und dann sagen, ja, aber das ist gar nicht so wichtig, man kann damit gut Geld verdienen, hieß es dann. Ja, sage ich, Geld verdienen ist die eine Seite, aber etwas damit zu wollen mit den Windmühlen, das ist die andere Seite. Und das ist für mich wichtig. Ich war damals Biolandwirt und deswegen waren die Fragen zum Umgang mit der Umwelt für mich naheliegend. Das war der Grund, warum wir Biolandwirtschaft gemacht haben, später biodynamische Landwirtschaft. Und eigentlich war das für mich der gleiche Ansatz. Also das geht hier um, wie gehen wir mit der Umwelt um und wie gehen wir mit den Menschen um, die in dieser Welt leben. Und das müssen wir zusammenbringen. Und das hat für mich ganz große ethische Aspekte. Also es ist nicht nur, wir bauen eine Windmühle und das ist kein technischer Prozess. Das ist in allererster Linie ein gesellschaftlicher Prozess, für mich jedenfalls.
So ist es. Also es geht um Technik, es geht um Ökonomie, Es geht um Beteiligung und es geht um die Natur. Ja, wenn das keine großen Themen sind. Dann
super. Aber jetzt kann man ja, also du hast das Ziel definiert, eigentlich schon so Klimaschutz und Ausbau der Windenergie, und der ethische Aspekt ist bei dir im Vordergrund offensichtlich die Bürgerbeteiligung, die Partizipation. Aber ist das ein als moralischer Eckpfeiler genug? Ist das nicht zu kurz gesprungen? Sind unsere Bretter nicht dicker? Brauchen wir andere Bohrer, Friedemann?
Na, es ist ja wie immer im richtigen Leben, dass es wahnsinnig komplex ist. Also wir haben mit so einem Thema eigentlich ja alle Fragen auf dem Tisch. Auch die rechtlichen Fragen, aber vor allen Dingen auch die Zukunftsfragen. Wir haben bei dem Thema des Klimawandels und des Klimaschutzes einen unglaublichen Zeitdruck. Und da stehen verschiedene Werte gegeneinander. Also das Zeitfenster ist nicht mehr groß, in dem die Menschheit und die Gesellschaft handeln kann, um den Klimawandel mindestens so zu reduzieren, dass menschliches Leben im nächsten Jahrhundert bei uns und auf dieser Welt möglich ist. Und gleichzeitig haben wir den Wert der Beteiligung von Menschen. Also es muss ein demokratischer Prozess sein. Wir müssen Menschen gewinnen. Es muss innere Zustimmung geben, intrinsische Motivation, damit dieses Thema gelingt. Und das ist erstmal logisch nicht miteinander zu vereinbaren. Der Zeitdruck und das Bemühen, weil es nur gut wird, wenn die Leute mitkommen.
Intrinsische Motivation, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Kant, ne? Der ja diese intrinsische Motivation quasi als Maxime für sich definiert hat, nach der alle anderen auch leben können sollen. So, genau. Es gibt ja aber auch ganz andere Wege, um ethische Aspekte zu beleuchten, zum Beispiel so diesen mehr utilitaristischen Ansatz, also diesen Nützlichkeitsaspekt mehr in den Vordergrund zu heben. Das heißt, der Weg ist eigentlich gar nicht so wichtig, das Ziel ist wichtig, nämlich Energiewende. Horst, würdest du das auch so sehen oder bist du eher so auch bei dieser Kantschen Ansatz?
Mit Kant und so weiter kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich zugeben. Aber also für mich ist der Weg mindestens so wichtig wie das Ziel, weil wir müssen ja irgendwie dahin kommen. Also, und ja, die ersten Windmühlen, die wir an der Scheune aufgestellt haben, bei uns auf dem Hofplatz, das war kein Problem. Das war unsere Windmühle, die hat uns geärgert, wenn überhaupt, also weil wir sie hören mussten. Aber heute bauen wir Windmühlen, die sind so hoch, dass man sie beim besten Willen nicht mehr verstecken kann. Auch wenn ich eine Hecke pflanze, bleibt die Windmühle da und sichtbar. Und ich bin fest davon überzeugt, das geht nur zusammen mit den Menschen. Leben wir in einer Zeit, in der dieses Natürliche sich engagieren und ich mache das einfach, nicht mehr so im Vordergrund steht. Wir bauen mittlerweile keine Windmühlen mehr, sondern wir verkaufen ein Finanzprodukt. Ich bin total überrascht, dass ich Finanzmanager geworden bin, obwohl ich doch immer noch Windmühlen baue. Na? Aber von der rechtlichen Seite ist das so. Und natürlich, wir müssen uns in diesem rechtlichen Korsett irgendwie bewegen. Aber in allererster Linie müssen wir die Menschen vor Ort mitnehmen. Wir können noch so sehr versuchen, Gesetze zu erfüllen. Wenn die Menschen sich an uns und unseren Windmühlen, unseren Windrädern, so nenne ich sie gerne, stören, na, dann hört das bald auf mit dem Windmühlenbauen. Ne? Und deswegen müssen wir einen Weg finden, wie wir die Menschen einbeziehen, sodass die Menschen wissen, dieses Windrad, was hier bei uns vor dem Dorf steht, das ist mein Beitrag, unser Beitrag zum Klimaschutz. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, schon die halbe Miete. Dann werden wir auch übermorgen noch Windräder bauen können. Ne? Und wenn es uns gelingt, dass die Menschen dann auch noch direkt spüren können, dass sie einen Vorteil davon haben, weil sie diese Windmühlen gebaut haben, weil sie die Energie aus diesen Windrädern auch vielleicht tatsächlich verbrauchen können in ihrem Haushalt, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Ne?
Und wie kann dieser Moral
moralische Kompass, wie können diese moralischen Eckpfeiler aussehen? Da ist mir diese Bürgerbeteiligung, die Partizipation, die du eben ansprachst, Horst, das ist mir noch nicht Eckpfeiler genug. Also ich glaube nicht, dass wir die Energiewende unter ethischen Aspekten ausreichend diskutiert haben, wenn wir ganz viele Menschen in sich partizipieren lassen, auch wenn das jetzt finanziell ist oder von der Motivation und Überzeugung ideologisch Partizipation ist. Ich glaube, da muss es doch noch mehr geben. Da muss es doch irgendwie ein Übereinkommen geben, ein gesellschaftliches, wo man sagen kann, ich bin nicht nur mit dem Ziel einverstanden, sondern auch mit dem Weg dorthin. Und
Ich glaube, ich ahne, was du meinst dabei. Dieser Ansatz der Beteiligung und also der Ermöglichung auch in ländlichen Regionen, dadurch, dass das Geld dort bleibt und dass die Mitbesitzer davon profitieren und das Gemeinwesen und so weiter, das ist alles gut und wichtig, ist auch politisch klug. Aber ich glaube, der Gegenstand ist nicht egal. Und der Gegenstand, also da sind wir drei uns wahrscheinlich einig, Windenergie, regenerative Energie ist etwas Wertvolles für unsere Gesellschaft. Und ich möchte gleichzeitig sagen, wenn du sagst, Ethik ist die Reflexion des Tuns, sagen, natürlich ist es auch, hat es auch verschiedene Seiten. Also alle Dinge, die wir in die Hand nehmen, sind ambivalent. Sie haben verschiedene Seiten. Mit dem Messer kann ich das Brot abschneiden und ich könnte meinen Nachbarn erstechen. Das Auto kann eine Dreckschleuder sein oder es kann Teilhabe ermöglichen, dass wir zusammenkommen können. Und es gibt Krankenwagen. Also das Auto ist nicht gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, in welcher Funktion wir es sehen und wie wir es sozusagen einpassen. Und so geht es ja für Windenergie auch. Die ist nicht erstmal gut oder schlecht, sondern sie hat ihre Funktion und ihre Aspekte. Und also ich habe mit einigermaßen Interesse verfolgt, Julie C. unter Leuten, das werdet ihr bestimmt auch vielleicht ein bisschen aufgeregt und so gesehen haben. Aber man sieht einen Aspekt von politisch und ethischem Schattenwurf der Windenergie, nämlich wenn sozusagen das große Investorengeld kommt und kleine Gemeinwesen dadurch auch stört und zerstört. Und das sind ja Phänomene, die wir in Schleswig-Holstein auch kennen. Also, dass diese Investitionskraft auch manchmal zu viel ist für ein Dorf.
Zu viel Sprengkraft.
So.
Ja, ja.
Und ich sag mal, bis ein Windrad, das aufgestellt wird, da ist, ist unglaublich viel Energie erstmal aufgewandt worden. Und es hat andere ökologische und soziale Folgen. Also die Kinder, die im Kongo beim Kupferabbau arbeiten müssen, bezahlen den Preis für unseren sauberen Strom. Das hängt alles miteinander zusammen. Und in der Abwägung müssen wir sagen, wenn wir Energie nutzen wollen, wo soll es denn herkommen? Und da ist regenerative Strom ist der bessere, na ganz klar. Und dann brauchen wir die guten Verfahren und wir brauchen die hohe Effizienz. Und wir müssen uns Gedanken machen, ob wir eigentlich weiter so leben und wirtschaften wollen und können. Also vielleicht ist ja das beste Atomkraftwerk, dass das nicht mehr benutzt wird und nicht gebraucht wird und deswegen nicht gebaut werden muss. Und der beste Windpark ist der, der gar nicht entstehen muss, weil wir weniger Strom brauchen. So.
Also ich möchte eigentlich ganz schon noch ganz gerne eine Weile weiterleben können und auch einen Lebensstandard aufrechterhalten können. Das möchte ich aber mit gutem Gewissen tun können. Und ja, es gibt vielleicht hier und da Kinder, die arbeiten müssen unter extrem schlechten Bedingungen. Das können wir aber, daran können wir arbeiten, indem wir die richtigen Fragen stellen. Das ist etwas, was wir angefangen haben, seit wir das erste Mal versucht haben, für einen Windpark eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Da sind wir auf solche Fragen gestoßen. Die haben wir uns vorher gar nicht gestellt, muss ich eingestehen. Das gehört für mich zur Transparenz dazu und das gehört zur Verantwortung, unserer Verantwortung dazu für unser Handeln. Und nur wenn ich diese Fragen stelle, werden sich die Arbeitsbedingungen für die Kinder oder für die Menschen im Kongo oder wo auch immer das passiert, ändern. Wenn wir nicht die Frage stellen, dann werden sie auch morgen noch Kinder schon mit 5 oder 6 Jahren in diese Gruben schicken und dort unter fürchterlichen Bedingungen arbeiten müssen. Ja. Das ist sicherlich ein Stück Mitverantwortung, das wir haben. Ich meine aber, dass wir zu weit gehen, wenn wir sagen, wir wollen von unserem Energieverbrauch einfach völlig weggehen. Ich finde, es ist schon sehr viel, wenn wir sagen, wir wollen die Energie, die wir verbrauchen und auch gerne verbrauchen sollen, wenn wir die so erzeugen, dass es verantwortlich ist, dass wir eigentlich mit gutem, das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir mit gutem Gewissen Strom verbrauchen können. Das ist für mich die Prämisse und ja, natürlich ist jede Kilowattstunde, die ich nicht produzieren muss, weil der Verbrauch sinkt, ist eine gute Kilowattstunde, das ist richtig. Das ist etwas, woran wir auch arbeiten müssen. Aber unsere Gesellschaft, so wie wir uns eingerichtet haben, funktioniert ohne Energie nicht. Und ich sehe meine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass wir auch morgen noch diese Energie zur Verfügung haben und dass wir sie auf eine saubere Weise produzieren. Und ja, sauber produzieren heißt auch, wir müssen den Hersteller der Windkraftanlage fragen, was er da tut, was er uns liefert.
Ich glaube, dass das ist auch gar kein Widerspruch. Ne? Ich glaube, die Energiewende, die ist ja eigentlich gedacht auf 3 großen Säulen. Die erste Säule ist ja Energiesparen und die zweite Energieeffizienz. Und die dritte Säule ist erneuerbaren, regenerierten Strom nutzen. Ne? Also das ist, wir haben, die Welt ist groß genug für alle diese 3 Säulen. Oder wie du als Pastor wahrscheinlich sagen würdest, Gottes Garten ist groß. Da passen diese 3 Säulen ganz problemlos so nebeneinander. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, das, was du gerade angesprochen hattest, dass die Prozesse zum Entstehen einer Windenergieanlage, zum Aufstellen einer Windenergieanlage vorher ganz viel Energie und ganz viel Schnittmengen produziert schon, ne? Überall auf der Welt so. Und wenn wir jetzt auch noch Energie sparen müssen und auch diese Energie auch noch effizient nutzen wollen, dann braucht es ja mehr als uns dreien, dann braucht es ja Gesellschaft. So, und dann braucht es auch einen gesellschaftlichen Transformationsprozess, weil alle müssen ja diese 3 Säulen irgendwie mittragen wollen auch. Und nun habe ich mich gefragt, früher hat es ja auch schon Transformationsprozesse gegeben, auch große gesellschaftliche Umbrüche gegeben, so. Wir hatten Industrialisierung, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir Europa neu gefunden. Das sind alles große Projekte gewesen, große Prozesse gewesen, so. Und wir haben alle irgendwie daraus gelernt, ne, gesellschaftlich. Auch unter einem moralischen Kompass gesehen. Können wir daraus lernen für diesen Transformationsprozess, den wir jetzt vor uns haben? Können wir sagen, wir haben das früher mit diesem moralischen Kompass uns eingenordet, so. Norden ist immer noch oben. Sind die gleichen Instrumente, die wir früher genutzt haben, für diese Transformationsprozesse auch für heute geeignet?
Die geschichtlichen Parallelen sind interessant und brauchen ja wie immer in diesen Fragen so ein genaues Hingucken. Wir haben, wenn du den Veränderungsprozess der industriellen Revolution betrachtest, natürlich ganz andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen, weil nicht feudale Strukturen oder hochherrschaftliche Strukturen für diesen Wandel setzen oder ein entfesselter Kapitalismus, das nach vorne treibt, dem niemand etwas entgegenstellen kann und will, sondern heute haben wir eine soziale Marktwirtschaft in einer Demokratie, in der wirklich integriert werden muss, in der es Interessensausgleiche geben muss und in der Bürgerinnen und Bürger sehr selbstbewusst sich auch gegen anstellen, gegen solche Prozesse. Das macht ja Veränderungen nicht gerade einfach. Also all die großen Investitions- und Infrastrukturprojekte kranken ja in unserem Land. Also das können die Chinesen, um es mal so ein bisschen platt zu sagen, einfach besser. Die stellen in 4 Wochen ein Großklinikum hin, weil da zweimal gepfiffen wird und dann kommen 500 Planierraupen und machen das dann so. Dann geht's los. Ich möchte nicht in China leben, ich möchte hier leben und finde das im Prinzip ganz wunderbar. Ich sage nur nochmal den Aspekt von vorhin. Wir haben einen Zeitdruck, der eigentlich das Mitnehmen nicht mehr zulässt. Wir haben ja ein, darf ich das nochmal sagen, wir haben ja so ein doppeltes Gerechtigkeitsproblem bei dieser Frage. Das ist das Gerechtigkeitsproblem zwischen den Generationen. Wir müssen so leben, dass unsere Enkel und Urenkel überhaupt die Chance haben, glücklich zu sein. Das ist offen, ob wir ihre Zukunft versemmeln oder ob sie ein Leben in Würde haben können. Das ist ein und das andere Gerechtigkeitsproblem ist das globale Gerechtigkeitsproblem zwischen den Kontinenten. Denn die Klimaapokalypse, über die wir immer mal nachdenken, und deswegen werden hier in Nordfriesland die Deiche erhöht, die findet jetzt statt. Jetzt sterben Menschen in Bangladesch, weil Europa und Nordamerika so hemmungslos gelebt haben. Mhm. So lecker, so lustvoll, so toll gereist. Und der chinesische Markt zieht nach und der indische Markt zieht nach. Und da ist gar kein Ende in Sicht. Das heißt, diese Gerechtigkeitsfrage, die haben wir auch. Und sie wird in unserer Welt nicht abgebildet. Mhm. Der globale Süden hat keine wirkliche Stimme in diesem Spiel, sondern es sind eigentlich, also G7 trifft sich, G20 trifft sich und die internationalen Fonds treffen sich und machen die Weltpolitik.
Aus der Spieletheorie kenne ich ja diesen Gedanken so, wie solidarisch ist der Mensch? Ne? Was meinst du denn jetzt im Anschluss noch an dem, was du gerade gesagt hast? Wie viel Solidarität oder wie viel Kollektiv brauchen wir, um die Energiewende hier zu schaffen? Reicht das, wenn die Hälfte Deutschlands mitmacht oder muss vielleicht nur Deutschland mitmachen oder brauchen wir sowieso Europa? Was meinst du, wie viel Kollektiv ist möglich oder wie viel brauchen wir? Ohne zu moralisieren natürlich, ohne zu sagen, was du gerade auch erwähnt hast, Windenergie ist jetzt ausschließlich gut. So und ja.
Die globalen Themen sind nur global zu lösen, das ist klar. Also eine rein deutsche Transformation kann die globalen Themen nicht wirklich verändern. Außer wir bilden ein Modell, das so attraktiv ist, also weil es gelingt, dass andere Gesellschaften sagen, das hätten wir auch gerne. Insofern passiert dann doch im Kleinen das fürs Große. Es passiert in Schleswig-Holstein etwas für ganz Deutschland, nämlich ein strukturschwaches Gebiet kriegt eine neue Kraft, ein neues Selbstbewusstsein. Da können sich andere auch was abgucken. Und es muss nachher in den Familien, in den Häusern, in den kleinen Einheiten, in den Dörfern diese Wende passieren. Also es ist keine Rechtsform, um die es geht, sondern es muss, der innere Mensch muss mitgehen. Davon bin ich überzeugt, sonst haben wir keine wirkliche Wirkung. Also ein Gefühl dafür, da ist Leben, das Leben will. Und dafür muss ich etwas tun. Ich muss mich verändern. Ich muss meinen Lebensstil verändern. Ich muss meine Einkaufsgewohnheiten verändern. Ich muss meine Prioritäten verändern. Wenn das nicht bei einzelnen Menschen ankommt, ist es im Großen nicht umsetzbar. Alleine wegen des politischen Widerstands, weil dann Wahlen verloren gehen. Also wenn Leute nicht keinen Sinn dafür haben, diesen Weg mitzugehen.
Ja, ich glaube, da ist fast nichts hinzuzufügen. Nur, ich glaube, Nicole, die Rahmenbedingungen sind heute völlig anders. Ne? Wir hatten damals eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir brauchten nur ein paar starke Politiker und die haben Pläne gemacht und die haben einen tollen Wiederaufbaufonds bekommen, einen Marshallplan und dann lief das. Und da sind die Menschen hinterhergelaufen und so geht das heute nicht mehr. Die Menschen wollen heute mitbestimmen. Zwischendrin haben wir mal vom mündigen Bürger gesprochen. Der ist uns heute sehr im Weg, ne, weil er diesen Anspruch auch stellt. Hör mal,
der will das dann auch noch sein. Ne?
Ja, ja. Ich möchte hier mitbestimmen und deswegen, ich glaube, wir müssen Partizipation wirklich verstehen und lernen. Was ist das? Was bedeutet das? Partizipation heißt nicht, die Leute sollen nur am Gewinn beteiligt werden. Sie müssen auch an den schweren Entscheidungen mitbeteiligt werden. Sie müssen einbezogen werden, sodass sie verstehen, was da passiert. Und wir müssen davon weggehen, dass wir sagen, ja, Klimawende ist klasse, Windmühlen sind gut, aber nicht in meinem Garten, ne, sondern ja, jeder für sich muss sagen können, wenn es mein Beitrag zum Klimaschutz ist, dann ist die Windmühle, auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu dicht an meinem Haus steht, eigentlich eine gute Windmühle. Ne? Und das, was zu dicht am Haus heißt, das muss der Gesetzgeber definieren. Ne? Das andere ist aber die Menschen mitnehmen, ne? Den Menschen mit Verantwortung geben für das, was sie tun, ne? Oder was in ihrem Dorf passiert. Ne? Und wir müssen auch einen Weg finden, wie beziehen wir denn die Menschen aus den Städten ein? Ne? Es reicht ja nicht, dass die Menschen auf den Dörfern sagen, oh ja, wir bauen Windmühlen, ne? Und die Städter, nee, die wollen wir nicht dabei haben. Wir wollen das Geld selber verdienen. Ne? Und wie gesagt, für mich ist es nicht nur eine Frage des Geldverdienens, sondern für mich ist es eine Frage der Partizipation an dem Klimaschutz. Ne? Wonach richten wir uns eigentlich? Wer gibt denn die Werte vor? Wer gibt vor, was gut und was schlecht ist? Ne? Wer hat das Recht, den Kompass einzunorden? Das ist für meinen Begriff eine gute Frage, weil ich kann merken, mir wird es abgesprochen, dass ich sage, was gut ist, weil ich bin selbst Nutznießer, wenn ich eine Windmühle baue, wenn ich etwas projektiere. Also braucht es jemand anderen, der das vernünftig definieren kann, was ist gute Praxis, Best Practice, sagen wir auf anderer Ebene. Ne? Und da müssen wir definieren, sag mal, wer darf das eigentlich bestimmen? Und ich bin fest davon überzeugt, das darf nicht von oben bestimmt werden, sondern das muss sich entwickeln. Im Dialog der gesellschaftlichen Gruppen. Ja, deswegen führen wir solche Gespräche wie heute, dass wir uns herantasten daran, was ist denn gesellschaftlich heute gefordert von uns? Wir sehen, dass die Alten, also diejenigen, die protestieren gegen Windkraftanlagen, die in ihrer Umgebung entstehen, das sind überwiegend die Älteren. Die jungen Menschen, für die ist Schleswig-Holstein ein Windmühlenland.
Ja, du hast noch mal gefragt nach dem ethischen Kompass. Ich finde es erstmal wichtig festzustellen, dass es überhaupt so einen braucht. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. In christlicher Ethik oder mit meinem christlichen Hintergrund sage ich, es ist eben nicht egal, wie ich lebe. Ich muss mein Leben verantworten. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Dass es einen Unterschied macht, ob ich integer bin oder nicht, ob ich das Gute anstrebe oder nicht. Und wenn es dazu einen guten Konsens gäbe, also wir sind Menschen, die ihr Leben aus Verantwortung leben, dann hätten wir sehr viel gewonnen. Dann würden wir sozusagen über Ausführungsbestimmungen diskutieren. Und das muss man dann auch, weil es nicht einfach wie die Frucht vom Baum fällt, was der richtige Weg ist. Aber diese Grundgestimmtheit, die von einem Gewissen ausgeht, oder ich sage, also ich habe auch eine externe Instanz, vor der ich mich verantworte. Das ist im Ergebnis nachher ja ziemlich Wumpe, aber es ist nicht egal, wie ich lebe. Das finde ich, daran müssen wir arbeiten. Und die Aufgabe der Kirche ist früher ja eher gewesen, dann zu sagen, wie es so gehen soll. Da hat sie sich nicht immer so ruhmreich hervorgetan, bis in die Schlafzimmer hinein zu sagen, was das Richtige und was das Falsche ist. Aber heute ist die Aufgabe der Kirche natürlich, diese Fragen zu stellen. Also wirklich die Gewissen zu kitzeln. Willst du so leben? Denk das mal zu Ende. Entspricht das deiner Vorstellung von Verantwortung? Und ich habe vorhin gesagt, gegenüber meinen noch nicht geborenen Urenkeln und gegenüber Kindern im globalen Süden oder Menschen im globalen Süden, die unserem Wirtschaften einfach wehrlos gegenüber ausgeliefert sind. Ich möchte nicht so leben, dass mir das egal ist. Und ich möchte auch nicht in einem Europa leben, das sich Mauern und Selbstschussanlagen baut, um dieses Ungerechtigkeitsgefälle sich vom Leib zu halten. Wir sind in einer Welt und haben Verantwortung füreinander. Das ist für mich sozusagen der ethische Grundpfeiler, den ich aber gar nicht setzen kann, sondern für den ich nur werben kann, dass dieses Leben mir sinnvoll erscheint, also aus dieser Wertehaltung zu leben.
Und macht uns da Fridays for Future nicht Mut? Also wenn wir sehen, wie die Menschen, wie die jungen Menschen sich dafür engagieren, ne? Es wirkt, als würden diese Menschen, diese jungen Menschen erkannt haben, dass sie hier eine Verantwortung haben, aber dass sie auch sagen, nicht nur wir haben eine Verantwortung, sondern ihr, unsere Eltern, also unsere Generation, sie hat auch eine Verantwortung und die machen sie uns deutlich. Und ich glaube, sie haben sehr, sehr viel bewegt im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, ne? Sodass die Politik tatsächlich auch aufgewacht ist. Und die Politik ist, nein, wir sagen, die Politik ist aufgewacht. Nein, wir Menschen fangen an, das zu sehen. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, den Menschen diese Verantwortung zu geben und ja, dass sie also diese Verantwortung auch leben dürfen, ne, übernehmen können, dass sie Gelegenheit haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm.
Lass mich noch einen Punkt dazu sagen. Der Kernsatz biblischer Ethik ist Gott lieben, den Nächsten und sich selbst. Ich will das einmal ganz kurz sagen. Also es gibt etwas Ewiges, an dem orientiere ich mich. Ich lebe in Kontakt mit meiner Mitwelt, also mit meinen nächsten Menschen und Tieren und Pflanzen. Und ich lebe in Kontakt mit mir. Die Aufgabe, die vor uns steht, einen gesellschaftlichen Wandel vorzunehmen, funktioniert nicht über moralisches schlechtes Gewissen, sondern wenn ich weiß, die Veränderung ist für mich auch gut. Wir retten nicht die Welt, wenn wir das Klima retten, sondern wir retten die Menschheit. Denn die Welt geht weiter. Die Natur wird weiterleben, auch unter anderen Verhältnissen. Aber nicht mehr unsere Nachfahren. Vielleicht sogar unser eigenes Leben wird davon beeindruckt sein. Und deswegen ist es auch eine Form der Selbstliebe, verantwortlich zu handeln.
Mit einer Kleinfrage sind wir gestartet. Was ist Ethik und was hat sie mit Windenergie zu tun? Mit einer großen Frage enden wir jetzt, nämlich: Wie will der Mensch leben? Wie müssen wir leben? Wie wollen wir leben? Lieber Friedemann, lieber Horst, ich danke euch für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Windweitblick, der Energiewende-Podcast zum Weiterdenken von und mit dem Bundesverband Windenergie aus Schleswig-Holstein. Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine Diskussion gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kommentare und Anregungen an podcast.sh@wind-energie.de oder folgen Sie uns auf Twitter @bwe_sh, auf Facebook unter @dieErneuerbaren im Norden oder Instagram @dieErneuerbaren im Norden. Unseren nächsten Podcast senden wir im Juli. Die Termine erfahren Sie auf unserer Internetseite oder auf Anfrage. Im Juli sprechen wir dann mit dem Landesfrauenrat darüber, ob es einen weiblichen Blick auf die Energiewende gibt oder überhaupt geben muss. Wir freuen uns auf Sie.